Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 75. Warum macht Innovationsmanagement Sinn? Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund ums Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Worum geht's in der heutigen Episode? Ich kenne den Jörg Walter, den ich gleich im Gespräch habe, schon seit Jahren. Er ist einer der Experten, wenn es rund um das Innovationsmanagement geht. Und ich habe mich schon lange mit ihm immer wieder mal verabredet oder beziehungsweise wir haben darüber gesprochen, dass wir uns mal hier im Podcast über Innovationsmanagement und die Herausforderungen und die Möglichkeiten und Chancen unterhalten, weil das aus meiner Sicht ein Themenfeld ist, zu dem wir als Systemingenieure eine große Schnittstelle haben, weil das, was aus dem Bereich Innovationsmanagement ja am Ende des Tages hinten rauskommt, ist ja das, was wir verantworten in der Umsetzung. Und was mich sehr freut, er ist ja auch Diplom-Ingenieur und startet jetzt gerade seinen eigenen Podcast. Ich unterstütze ihn da gerade bei. Freue mich sehr. Und zwar findet ihr unter www.innovationsmanagement-podcast.de seinen neuen Podcast. Und wenn Innovationsmanagement ein Thema ist, das euch interessiert, dann würde ich euch empfehlen, hört euch diese Episode an und geht anschließend direkt in eurer Podcast-Player, in euer, wo auch immer ihr gerade eure Podcasts hört und abonniert direkt seinen Feed in iTunes oder was auch immer ihr gerade als System nutzt. Und ich freue mich sehr und somit haben wir einen weiteren Ingenieur-Podcaster hier mit an Bord. Ja, so habe ich heute im Gespräch den Jörg Walter. Jörg, schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Jörg, du bist seit langer Zeit als Ingenieur Maschinenbau unterwegs, beschäftigst dich sehr lange schon mit dem ganzen Thema Innovationsmanagement und das ist ja genau das, wo wir uns heute auch so ein bisschen mal für die Hörer-Community drüber unterhalten wollen. Thema Innovationsmanagement und was steckt dahinter? Wir kennen uns ja auch schon seit, glaube ich, 2-3 Jahren ungefähr sehr gut und haben jetzt schon eigentlich auch fast seit über einem Jahr immer wieder vorgehabt, mal endlich uns zusammenzusetzen, dieses Thema mal anzugehen, Innovationsmanagement, du als absoluter Experte zu dem Thema, der ja schon lange damit zugange ist, hast da mit Sicherheit viel Spannendes zu erzählen und so habe ich es mal geschafft, hier in das wunderschöne Pforzheim zu kommen und mit dir mal das Gespräch heute zu suchen für die Community und ich habe einen ganzen Bündel an Fragen mitgebracht, was ich spannend finde, was mich auch selber sehr neugierig macht, weil das ist ein Thema, womit ich mich persönlich als Systemingenieur noch nicht wirklich auseinandergesetzt habe. Man streift das immer so, aber ich glaube, es ist ein Aspekt, ein Wissensbereich, der wahnsinnig interessant ist.
Gebe ich dir recht.
Bevor wir einsteigen gleich in meine Fragen, wäre es vielleicht nochmal super, dass du vielleicht nochmal ein bisschen was zu dir erzählst. Wo kommst du her? Was machst du so? Was hast du gemacht und was machst du heute?
Ja klar, mache ich gerne. Meinen technischen Hintergrund hast du ja schon erläutert. Ich bin von Haus aus Maschinenbauingenieur, habe in Karlsruhe studiert, habe aber dann nie wirklich als Entwicklungsingenieur gearbeitet, sondern bin direkt danach in die mehr durch Zufall in die Beratungsbranche gelandet. Ich bin seit mittlerweile mehr als 12,5 Jahre in diesem ganzen Bereich Projektmanagement, Innovationsmanagement tätig und alles, was ich bei meinen Kunden tue, dreht sich immer um diese Frage, welche Produkte sollen entwickelt werden und wie soll man das tun? Das ist das, was sich ja immer wieder wie ein roter Faden durch meine Arbeit hindurchzieht. Ja, und seit 1,5 Jahren bin ich eben in dem ganzen Themenfeld selbstständig mit meiner eigenen Firma Walter Projekten.
Und ihr macht ja Beratung und Moderation und Begleitung zu diesem Thema.
Seminare,
genau. Das ganze Themenfeld. Ja, das finde ich super, weil damit hast du, denke ich, eine ganze Menge Expertise, was Innovationsmanagement angeht. Und springen wir doch einfach mal direkt so in die Fragen rein, die ich mal so mitgebracht habe. So aus deiner Sicht, was ist Innovationsmanagement und warum macht das gerade Sinn für Firmen hier bei uns?
Innovationsmanagement ist erstmal immer ein großes Wort und ich merke das bei meinen Kunden. Es gibt ganz unterschiedliches Verständnis, deswegen möchte ich vielleicht ganz gern zu Beginn einfach mal drauf eingehen, was mein Verständnis ist. Grundsätzlich geht es immer darum, neue Produkte, Prozesse, Dienstleistungen zu entwickeln. Und Innovationsmanagement liefert da Prozesse dazu, Methoden, Instrumente und am Ende des Tages auch Tools dazu. Das heißt, mit Innovationsmanagement bin ich im Unternehmen in der Lage, zielgerichtet eben neue Produkte zu entwickeln. Und das ist gleichzeitig, du hast eben nach dem Sinn gefragt. Hm. Das ist gleichzeitig der Sinn. Wir wollen die Effektivität erhöhen. Also bessere Produkte, wirtschaftlich stärkere Produkte und Dienstleistungen und Prozesse zu entwickeln. In der Regel sind das in meinem Bereich immer technologiegetriebene Produkte und Prozesse. Und Innovationsmanagement liefert hier eben eine Struktur, die es mir ermöglicht, hier ans Ziel zu kommen.
Das heißt im Grunde, das ist ein Framework, was dahinter steht, hinter Innovationsmanagement.
Ja, das wäre dein Wort dafür, ein Framework, genau. Wenn man es mal aufdröselt, sage ich mal, welche Themenbereiche dahinter sind, dann reden wir über Innovationsprozesse. Also durch welchen Prozess gehen bestimmte Entwicklungsprojekte. Für meinen Begriff gehört auch das ganze Thema Projektmanagement als Unterthema im Innovationsmanagement hinzu, weil nämlich Projektmanagement die Antwort auf die Frage liefert, wie entwickeln wir denn effizient Projekte. Auch der ganze Themenbereich Multiprojektmanagement gehört zum Innovationsmanagement dazu. Du kennst das auch aus deiner Arbeit im Unternehmen, ist immer mehr als ein Projekt zugange und Unternehmen müssen in der Lage sein, damit umzugehen. Enge Ressourcen, Projekte, die gleichzeitig stattfinden, das muss man handeln. Und Innovationsmanagement liefert da eben Strukturen und Instrumente.
Das bedeutet für mich im Grunde, weil du von zwei Themen sprachst, das eine ist Projekt beziehungsweise Prozesse, das andere ist ja das Produkt, das ist ja das, was quasi als das, was ein Technologieunternehmen, ich wäre jetzt ein mittelständisches Technologieunternehmen, ich habe ein Produkt oder ein Produktthemenfeld, wo ich mich beschäftige. Das heißt, das Thema Innovationsmanagement würde entweder bei der einen Seite anpacken und oder auch bei der anderen Seite, weil es ja eigentlich zwei Themenwelten sind. Ne? Das eine ist ja wirklich das Prozess- und Projektmanagement, das andere ist das Produkt, was der Kunde hinterkauft.
Innovationsmanagement setzt genau an beiden Seiten an. Okay. Spielen wir es vielleicht mal von Anfang durch.
Ja.
Ich male mal so eine ideale Welt, wie wir sie vielleicht nicht unbedingt immer in den Unternehmen vorfinden, aber ich male mal so eine ideale Welt. All das, was ich jetzt beschreibe, gehört aus meiner Sicht zu einem guten Innovationssystem in einem Unternehmen mit dazu. Ein Unternehmen möchte, wie du eben beschrieben hast, ein technisches Produkt oder einen neuen Prozess entwickeln. Jetzt kennt es diesen noch nicht. Wie kommt es darauf? Ihr setzt jetzt etwas an, ist jetzt wieder eines dieser Management-Wörter, Ideenmanagement. Mhm. Das heißt, ich habe in meinem Unternehmen eine Art und Weise organisiert, wie ich Produktideen von meinen Mitarbeitern, die haben alle genügend Ideen im Kopf, ich muss sie in Anführungszeichen nur abschöpfen, wie ich an die rankomme. Ich habe eine Art und Weise organisiert, wie ich an neue Ideen rankomme. Dazu kann ich zum Beispiel Suchfelder definieren. Mhm. Also aus der Unternehmens- und aus der Innovationsstrategie abgeleitete Bereiche, in denen sage ich, da möchten wir in Zukunft Produkte anbieten, Dienstleistungen anbieten, Prozesse anbieten. Und dort suchen wir ganz gezielt. Das heißt, mit Suchfeldern lenke ich die Gedanken derjenigen, die neue Produkte oder neue Produktideen entwickeln sollen.
Was bedeutet, ich versuche mich jetzt mal so in diese Lage zu versetzen. Ich stelle mir vor, ich wäre jetzt halt in einem mittelständischen Technologieunternehmen, obere Führungsebene. Ich habe eine Strategie gemeinsam mit dem Vorstand oder Geschäftsführung. Okay, wir wollen in den nächsten 10 Jahren in diesen Bereich hinein oder das wachsen oder einen Generationenshift machen in der Produktpalette oder wie auch immer. Und daraus ergibt sich dann aus der Strategie jetzt 2, 3, 4 Suchbegriffe, wenn ich es richtig verstehe.
Felder.
Genau. Felder, genau. Mhm. Und okay, dann habe ich das jetzt erstmal. Aber dann habe ich das in meinem Kopf. Laufe ich dann rum und halt die Ohren offen oder wie ist der nächste Schritt?
Das ist die einfachste Art und Weise. Und du wirst überrascht sein. Manchmal reicht das schon. Warum? Weil allein, wenn ich die Suchfelder beschreibe, lenke ich deine Gedanken. Das heißt, wir zwei reden gerade über Innovationsmanagement, also kommen dir automatisch Fragen zum Innovationsmanagement.
Natürlich.
Völlig normal.
Ja, ja.
Und genauso ist im Unternehmen auch. Das heißt, wenn du ein Unternehmen hast, das in der Medizinbranche tätig ist und in einem ganz bestimmten Bereich, minimalinvasive Chirurgie zum Beispiel, etwas Neues sucht, ein neues Produkt erfinden möchte am Ende des Tages, dann kann es diesen Themenbereich sehr genau beschreiben. Und die Mitarbeiter und die Kollegen im Unternehmen, die eben ein Produkt finden sollen, die werden allein aufgrund dieser Beschreibung in diese Richtung geführt. Und ihre Gedanken bewegen sich in diese Richtung. Sodass, wie du sagst, ja, du könntest im einfachsten Fall könntest du die Ohren aufmachen. Ja. Es würde wahrscheinlich funktionieren. Idealerweise geht man natürlich noch einen Schritt weiter.
Okay.
Kreativitätstechniken spielen hier eine große Rolle. Von Brainstorming, Mindmapping.
Also Workshops gewisse Formen.
Da gibt es 10-Meter-Bücher.
Ja, genau.
Funktioniert. Mhm. Ja. Viele Unternehmen setzen das Ganze in einen Ideenwettbewerb um. Das heißt, eine konzertierte Aktion im Unternehmen mit ein bisschen Marketing ummantelt. Wir suchen neue Produktideen in diesem und jenem Bereich. Sehr oft mit Incentives für die Mitarbeiter.
Okay.
Ja. Wenn ich nun Ideen habe und meiner Erfahrung nach mangelt es an Ideen im Unternehmen nicht, die haben genügend Ideen, ist der Trick, die Spreu vom Weizen zu trennen. Okay. Also die Erfolgsversprechenden von den weniger Erfolgsversprechenden. Und da verfalle ich ein bisschen in Beratersprech, ja, der Innovationsfilter, das Bild, das wir da im Kopf haben. Das heißt, in den Filter gehen alle Ideen zunächst einmal rein. Und ich habe jetzt wie einen Trichter, ja, der verjüngt sich nach unten. Aber nicht alle Ideen kommen unten raus, sondern ich möchte die guten Ideen rausfiltern. Und das kann ich über einen dreistufigen Prozess machen, indem ich sie auf bestimmte Kriterien abprüfe. Zu Beginn macht man das ganz grob mit so grundsätzlichen Fragen. Passt überhaupt zum Suchfeld? Haben wir da überhaupt Kompetenzen dafür? Das geht dann im nächsten Schritt. Gibt es Instrumente wie zum Beispiel Scorecard-Modelle, wo ich dann versuche, so ein Bauchgefühl quantitativ zu machen, um quasi auch Ideen gegeneinander zu ranken. Und irgendwann komme ich natürlich so weit, dass ich auch mal wirtschaftlich betrachten muss. Ja, das ist ein langer Prozess, das ist jetzt nichts, was man in einer Stunde mal so kurz, wie wir beide jetzt hier am Tisch sitzen, machen kann. Es ist in der Regel ein Prozess, der über mehrere Wochen geht und da steckt auch viel Arbeit darin. Mhm. Weil die Ideen, die dann sehr weit getrieben werden, da findet Recherche statt, da findet auch schon ein kleines Stück weit Planung statt, ja, das, was wir später dann Projektplan empfinden würden. Und die Ideen, die dann unten rauskommen, die wandern in der Regel dann auf eine Roadmap. Ja, das heißt, im Unternehmen überlege ich mir, ja, diese Idee möchte ich umsetzen, daraus möchte ich ein Produkt machen. Wann tue ich das? Wann passt das rein? Das heißt, ich lege es für mich planerisch auf eine Zeitachse. Ja, das Instrument, haben wir eben gesagt, das wäre die Roadmap dazu. Und dann greift das Projektmanagement. Jetzt gebe ich die Idee in die Umsetzung. Und jetzt ist das, was wir alle kennen, ja, jetzt ist Blut, Schweiß und Tränen gefordert. Weil es am Anfang, die Idee ist toll, aber ja, die technische Umsetzung ist dann nochmal etwas anderes.
Da habe ich eine konkrete Frage zu dir, weil ich das jetzt häufiger auch immer wieder mitbekommen habe, auch als Thema mitbekommen habe. Das Thema Design Thinking. Ich habe einen spannenden Vortrag gehört, interessant, du schüttelst schon mit dem Kopf. Spielt das in das Feld Innovationsmanagement oder ist das nochmal eine ganz andere Ecke?
Ich würde sagen, es spielt damit rein, weil es Produkteigenschaften verbessert, aus meiner Sicht.
Ah. Ja,
spielt schon mit rein, ist mir jetzt aber so als Kerninstrument noch nicht begegnet.
Weil viele reden momentan auch über Design Thinking und ich habe mal einen spannenden Vortrag und Diskussion vor ein paar Wochen gehabt dazu, wie dockt eigentlich Design Thinking und was daraus fällt hinter Systems Engineering in die Umsetzung, und gerade in der Erläuterung von dir merkte ich auch so, da ist der Undock, ja, Innovationsmanagement, sprich irgendwann kommt dann das Thema, auf das wollen wir als nächstes entwickeln und dann kommen wir ja als Systemingenieure und machen daraus was Konkretes hinterher für den Kunden.
Genau.
Ah, okay. War nur eine Zwischenfrage, aber vielleicht mal ganz interessant, weil es, denke ich, einige Hörer gerade gibt, die dieses Thema Design Thinking mit über den Weg laufen und fragen, wie das Innovationsmanagement zusammenhängt.
wenn wir gerade an der Stelle eben waren, wo wir gesagt haben, jetzt beginnt Blut, Schweiß und Tränen im Projekt, an der Stelle, wenn wir chronologisch vorgehen, sind wir jetzt genau da, wo wir dann auf den Begriff stoßen, den wir alle kennen, den Innovationsprozess.
Okay.
Ja, das heißt, was macht man im Innovationsprozess? Auch da ist wieder Struktur das Ziel. Der Innovationsprozess zerlegt unser Projekt in verschiedene Phasen. Ganz oft werden Stage-Gate-Modelle verwendet, kennst du mit Sicherheit, ja. Phasen und Meilensteine. Auch das ist etwas, was eben einer der Kerndinge ist, die aus meiner Sicht zum Innovationsmanagement hinzugehören, weil sie dem ganzen Ablauf Struktur geben und dadurch steuerbar wird der Ablauf steuerbar. Hm. Der Innovationsprozess liefert nach innen Halt, ja, also ins Projekt rein liefert er Halt, wo befinde ich mich, was muss ich als nächstes tun, was muss ich tun, um meine nächste Phase zu erreichen, das ist so die Wirkung nach innen, und nach außen ins Unternehmen rein bewirkt der Innovationsprozess Transparenz und Berichtsfähigkeit. Mhm. Das heißt, jetzt bin ich in der Lage zu erkennen, wo stehen meine Projekte denn eigentlich? Ganz vielen Unternehmen treffe ich auf die Situation, die haben ganz viele Projekte, können sie schon gar nicht alle benennen. Wir reden noch gar nicht darüber, ob die alle einen Projektleiter haben, aber wo die alle stehen. Großes Geheimnis. Ja. Das liefert dir
nicht. Aber was das bedeutet, wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, wir haben ganz am Anfang dieses Thema Strategie und Suchfelder, dann kommt dieser Filter, dieser Trichter, durch den das Ganze, und da kommen dann von, ich sag mal, da kommen jetzt 20 Ideen oben rein, 5 fallen unten raus. Und die fallen dann quasi in diesen Innovationsprozess mit dem Ziel, dann das noch weiter detailliert zu beleuchten, auch konzeptionell und so weiter. Also die
und umzusetzen.
Ja, das ist eine interessante Frage, weil so kenne ich es jetzt so in meinem Kontext. Wir haben dann nämlich irgendwann, also wir haben so eine Teilung, es gibt so eine Art Vorentwicklung, wo wir im Grunde eine Idee schon sehr stark konkretisieren, ohne dass sie aber serientauglich ist, dass sie auf den Kunden losgelassen werden kann. Aber sie ist zumindest mal bis zu einem Punkt gebracht, wo man es technologisch einschätzen kann, demonstrieren kann vielleicht auch schon und dann bewerten kann und sagen, komm, okay, jetzt sind wir an einem Punkt X, jetzt ist das Thema Innovationsprozess so weit durch, dass diese eine Idee, die da oben mal irgendwann in den Trichter reingefallen ist, bis zu einem Punkt gekommen ist und sagen, okay, ab jetzt fängt die Serienentwicklung an. Das heißt, jetzt geht es wirklich final darum, aus diesem Prototypen, dieser schon sehr konzeptionell ausgereiften Idee, wirklich das finale Endprodukt zu entwickeln und die letzten anderthalb Jahre, die es ja dann anderthalb Jahre, die sowas dann häufig dann braucht, komplett bis zur Produktionsfähigkeit zu bringen. Mhm.
Für mich ist das Gesamte.
Das heißt, für dich ist auch der Teil hinten, der in der Serienentwicklung noch mit dran ist, ein Stück Teil des Innovationsprozesses. Okay.
Genau. Und idealerweise, wenn wir uns Innovationsmanagement als Klammer über all das, was wir bisher besprochen haben, reden, dann umspannt das Innovationsmanagement auch wieder das Produzieren, das Einphasen in den Markt und auch wieder das Ausphasen aus dem Markt. Das heißt, Innovationsmanagement sollte den kompletten Produktlebenszyklus berücksichtigen. Mhm. Warum? Weil ich ja über meine Projekt- und Produktportfolios im Griff behalten möchte, wie denn meine Marktsituation ist. Also ich möchte ja nicht in die Lage geraten, dass auf einmal 2, 3 meiner Kernprodukte am Markt nicht mehr nachgefragt werden, sondern ich möchte hier ja Transparenz haben. Und manchmal entscheide ich mich, bestimmte Projekte etwas früher oder etwas später loszutreten, je nach Marktsituation. Manchmal brauche ich ein neues Produkt noch gar nicht, weil ich mit dem Vorgängerprodukt noch ganz gutes Geld verdienen kann. Das heißt, wir haben eben über Projektportfolio, Multiprojektmanagement gesprochen. Ich rede auch gleichzeitig auch über ein Produktportfolio. Das ist für mich das, was draußen am Markt ist, was verkauft wird. Und die muss ich strukturiert übereinander legen, weil was ist deren Verknüpfung? Naja, die Zeitachse. Mhm. Ja, aus dem Projekt wird irgendwann das Produkt. Aus meinem Projektportfolio wird irgendwann das Produktportfolio werden. Und dazwischen liegt eben die Umsetzungsphase. Das heißt, für mich muss Innovationsmanagement auch diesen Blick am Markt haben. Da leiten sich dann wieder neue Ideen ab. Ja. Aber ich brauche ein ausgewogenes Portfolio am Markt, um vielleicht auch mal das ein oder andere schwächere Produkt, das ich technologisch gerne haben möchte, weil es mich voranbringt, aber wirtschaftlich nicht so wahnsinnig stark ist, da unterzubringen.
Plus, und ich glaube, das ist auch noch, würde ich jetzt ergänzen, sogar hin, bis hin zum, ich habe manchmal auch schon erlebt, es gibt starke Ideen, die zu starken Produkten wurden, aber der Markt war noch nicht reif. Mhm. Ja, also dieses, nehmen wir mal das iPhone, der Markt war schwerstens reif fürs iPhone damals, als Apple damit rauskam. Aber der Erfinder des Tablets ist, vielleicht, ja, dann wissen Sie vielleicht, ist ja Microsoft, die kamen 3 Jahre vor dem iPad. Der Markt war noch nicht reif.
Ja.
Und genau. Apple hat das Gleiche nur noch mal gemacht und da war der Markt reif dafür. Okay, jetzt sprachen wir so ein bisschen über dieses, was ist eigentlich Innovationsmanagement und warum macht das so Sinn, gerade für Technologieunternehmen. Und das, was ich so auch für mich so mitgenommen habe, gerade Technologieunternehmen im Mittelstand, die sehr stark natürlich auch immer wieder mit neuen Ideen an den Markt kommen müssen, sich weiterentwickeln müssen, um im Markt halt auch zu bestehen, ja. Macht das durchaus sehr viel Sinn, sich nicht nur um die Prozesse zu kümmern und die Methoden, die wir so als Systemingenieur oder das Gesamtentwicklungskontext haben, sondern eben oben drüber noch die Klammer Innovationsmanagement zu packen. Jetzt bist du ja schon sehr, sehr lange in diesem Kontext unterwegs. Was ist so die aktuelle Situation aus deiner Sicht zu den Unternehmen oder in /Branchen zurzeit?
Sehr unterschiedlich. Du kennst es auch. Die Automobilbranche ist auch hier sehr weit vorne mit dabei, aus meiner Sicht bedingt durch diesen sehr hohen Wettbewerbsdruck, den es dort gibt. Geringe Margen, die sind gezwungen, hier sehr strukturiert und zielgerichtet zu arbeiten. Und du merkst es auch an meiner Argumentation vorhin, Innovationsmanagement macht Struktur, Ordnung, und das ist auch gleichzeitig einer meiner Überzeugungen. Unsere Unternehmen werden bessere Produkte entwickeln, wenn sie Struktur und Ordnung haben. Das heißt, wir finden heute im Automobilbereich, vor allem bei den Zulieferern der ersten Ebene und auch bei den OEMs, wirklich gutes Innovationsmanagement. Die haben nicht alles das, was ich vorhin skizziert habe, das ist aber auch nicht notwendig, sondern jedes Unternehmen muss für sich rausfinden, was brauche ich, wie brauche ich es. Das heißt, auch die Ausgestaltung der Prozesse, der Instrumente, der Vorgehensweisen ist aus meiner Sicht immer etwas Unternehmensspezifisches. Aber auch hier sieht man, da wurde einfach gute Arbeit gemacht in der Automobilbranche. Auf der zweiten Ebene wird es dann schon ein bisschen dünner. Ja? Wenn ich dann so die andere Seite nehme, so der klassische Maschinenbau, das wären wir beides wahrscheinlich in vielen Fällen sehr erschreckt, wenn wir sehen, was wir da vorfinden. Da wird manchmal wirklich Hand am Arm gearbeitet.
Okay.
Ja, also wir haben hier die beiden Pole. Mein Eindruck ist, dass wirklich wenige Unternehmen dieses Potenzial ausschöpfen. Ja, es ist Arbeit. Ja. Es ist Arbeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie sieht denn ein Innovationsmanagement, ein gutes System für mein Unternehmen aus, was brauche ich, was brauche ich nicht, was funktioniert. Das hat auch manchmal ein bisschen was mit Trial and Error zu tun. Ja, es muss betrieben werden, ja, auch das ist Arbeit. Ja, die Freiheitsgrade werden ein bisschen weniger, das ist unangenehm manchmal. Ich bekomme aber einen sehr guten Benefit dafür. Ja, nämlich, und das ist das Versprechen von Innovationsmanagement, bessere Produkte, wettbewerbsfähigere Produkte, Produkte, die einen höheren Innovationsgrad haben. Und das ist das, was unsere Unternehmen gerade in Deutschland unterscheidet. Wir haben eben wir leben in einer Wissensgesellschaft, wir sind Technologieführer, du kennst unsere Hidden Champions. Dadurch funktioniert unsere Wirtschaft. Und das ist das, was wir brauchen. Und ich glaube, da haben, was die aktuelle Situation angesprochen, viele Unternehmen einfach noch Nachholbedarf.
Meine Frage, die mir jetzt gerade konkret genau zu diesem andockend auf der Zunge bringt, hat Apple ein Innovationsmanagement?
Gute Frage.
Ich meine, wir sind beide wahrscheinlich Outsider, was das angeht.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich.
Aber so stark wie die auch auftreten mit ihren Produkten, also zumindest als der Jobs noch da war.
Ja, also ich bin da wirklich Outsider.
Wie wahrscheinlich 99%
der ja, Welt. Liegt auch da, daran, dass Apple so ein bisschen closed shop ist.
Ja,
ja, ja. Also die schotten sich ja komplett ab. Ich habe natürlich die Bücher gelesen. Ich vermute, dass sie so etwas nicht unbedingt haben. Also nicht in der Art und Weise, wie ich es eben besprochen habe, ja, sondern dass dort vielleicht schon dieser kongeniale Kopf all das ersetzt hat. Das kann funktionieren.
Er hat ja.
Die Frage ist, wie lange?
Ja.
Ist es nachhaltig? Was passiert, wenn der mal daneben liegt? Und wer die Geschichte von Apple kennt, weiß, der lag oft daneben.
Ja. Ja, gerade wenn man so die Macintosh-Geschichte mitbekommt zu der Zeit, der lag er genau richtig und dann lag er komplett daneben, dann ist er rausgebootet worden, dann kam er wieder und dann kam das, was wir jetzt alle heute kennen. Und man hört ja auch so in der Apple-Szene gerade so dieses große Fragezeichen und jetzt kommt noch das 6., 7., 8., 9. iPhone und
bisschen kleiner, bisschen
ja, dann soll es jetzt noch eine Uhr und so weiter. Genau, ja. Aber wo ist das Next Big Thing von Apple? Okay, das heißt also nochmal die Frage umgekehrt, es macht auch aus einer unternehmerischen Sicht eines Eigentümers eines mittelständischen Technologieunternehmens sehr viel Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil also entweder ist der Eigentümer, ich sag mal wie bei Apple halt so ein Steve Jobs, oder er hat halt wirklich gute Leute an Bord, die gerade so eine Rolle übernehmen, aber das kann ja beides aus welchem Grund auch immer mal wegfallen. Und dann steht dieses Unternehmen an dem gleichen Punkt, wie jetzt vermutlich Apple, eben, dass dieser Kopf, dieser Innovationsmotor weg ist und es keinen Prozess gibt und alle fragen sich gerade so, okay, was machen wir denn jetzt als nächstes sinnvoll?
Das ist der eine Grund. Der zweite Grund, den ich sehe, ist, du kannst so nicht wachsen. Du kannst diesen Prozess nicht, also diese kongenialen Köpfe, die kannst du nicht multiplizieren. Das heißt, wenn du alle deine Prozesse immer auf quasi personenbezogen, also da gibt's ja Prozesse, informelle Prozesse. Wenn du die personenbezogen aufbaust, wird den Leuten, ich sag's mal ganz flapsig, irgendwann der Kopf platzen.
Ja.
Ja, das heißt, die können nicht überall sein. Die werden nicht den Status aller Projekte irgendwann mehr auswendig wissen, weil sie halt drin sind, weil sie die Projektleiter kennen, weil man sich halt im Unternehmen kennt. Das heißt, irgendwann stößt dieses personenbezogene Innovieren, möchte ich mal sagen, an seine Grenze. Ich merke das ganz oft in Unternehmen, die wachsen. Du kennst es mit Sicherheit auch. Irgendwann reicht mehr desselben nicht mehr. Dann muss ich etwas anderes tun. Die Mittel, die wir dort sehr oft anwenden, ist im ersten Schritt haben wir einen klaren Prozess eingeführt, der Transparenz im Unternehmen schafft. Und im zweiten Schritt, ein anwendbares, angebrachtes Projektmanagement installiert. Und das erlaubt es eben Unternehmen, die an dieser Wachstumsschwelle sind, bei dem einfach schneller in die Pedale treten nicht mehr funktioniert, auf einmal diesen nächsten Schritt zu gehen. Und das ist etwas, was wir in ganz vielen Unternehmen eben beobachten.
Wir haben es, glaube ich, schon ein Stück weit immer mal wieder so leicht gestreift, aber es ist nochmal ein Punkt, den ich ganz gerne mit dir intensiver beleuchten würde. Und zwar so, was sind so die typischen Fallstricke im Innovationsmanagement? Was erlebst du da in deinem Alltag?
Also, das Erste ist, Innovationsmanagement ist mehr als Brainstorming. Ja, ich sage es bewusst so flapsig, also Innovationsmanagement ist mehr als Kreativitätstechniken. Das ist so das Erste, was mir in vielen Unternehmen begegnet. Das heißt, der erste Fallstrick ist, ich fasse es zu klein. Das heißt, ich muss mir zunächst mal wirklich Gedanken machen, was möchte ich eigentlich? Kein reiner Aktionismus, und ich muss gucken, welche Bereiche gibt es, wo möchte ich anfangen. Ein zweiter Fallstrick, den ich sehe, ist, wenn ich das mal weiß, alles auf einmal zu wollen. Ich habe viele Unternehmen gesehen, die daran gescheitert sind, auf breiter Front Innovationsmanagement einzuführen. Meine Empfehlung ist, kleine Schritte. Ja? Schritt für Schritt Erfahrung sammeln, den Schritt verbessern, daraus lernen, im nächsten Schritt ein neues Instrument einzuführen. Also hier schrittweise vorzugehen, die Organisation nicht zu überfordern. Und das ist gleichzeitig aus meiner Sicht der dritte Fallstrick, den Change-Prozess zu unterschätzen oder nicht mitzubekommen oder nicht zu realisieren, dass es da eine Veränderung gibt. Was wir wollen ist, dass die Mitarbeiter im Unternehmen hinterher anders arbeiten wie vorher. Das ist unser Ziel, weil wir eine Verbesserung wollen. Jetzt kennst du das auch, Veränderungen mögen wir nicht so wirklich. So, das heißt, wir müssen die Mitarbeiter im Unternehmen mitnehmen. Wir müssen also diesen Change-Prozess aktiv gestalten. Wir müssen uns bewusst sein, dass es einen gibt. Wir müssen darauf Rücksicht nehmen. Und da dockt jetzt wieder das an, was ich eben davor gesagt habe. Kleine Schritte, kleine verkraftbare Schritte. Und bitte, bitte, bitte die Leute einfach gut schulen. Informieren und schulen. Klappt es auch mit dem Innovationswandel.
Das heißt, um in diese drei Fallstricke nicht reinzufallen, ist Wissen und Zeit ein entscheidender Faktor.
Ja, würde ich genauso sagen. Innovationsmanagement führst du nicht in einem halben Jahr ein, sondern das ist ein Prozess, der sich über ein Jahr, zwei Jahre erstreckt, der auch mit Lernen zu tun hat. Und was du dann feststellen wirst, mit dem Appetit kommt der Hunger.
Okay. Ja,
also das merke ich in ganz vielen Unternehmen. Ich sage, komm, lass uns mal beginnen. Wir strukturieren mal einen Prozess. Das ist das, was euch gerade so am besten hilft. Dann wenden die den Entwicklungsprozess, den Innovationsprozess zum ersten Mal an und lernen die Stärken kennen. Und dann sagen, jetzt brauchen wir hier die nächste Ebene, jetzt brauchen wir sofort ein Berichtswesen, ich will wissen, wo meine Meilensteine sind. Also man lernt dann, das ist wie so eine Tür, die man aufstößt, in einen Raum kommt und da sind viele neue Türen. Und man wird neugierig, weil man merkt, es funktioniert. Und die Möglichkeiten sind jetzt unendlich, ist natürlich falsch. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Vorteile, die wir vorhin schon so ein bisschen besprochen haben, wenn ich eben die Dinge strukturiert und organisiert tue. Und das lernt man, indem man eben so mal den ersten Schritt macht.
Konkrete Frage dazu, weil ich das noch aus so meiner ganz eigenen alten Zeit, als ich noch als angestellter Ingenieur Anfang 2000 rum noch genau an den Punkten Erfahrung gemacht habe. Du sprachst eben dieses Thema Roadmap an. Also das, was rausfällt aus dieser strategischen Sicht plus diese Suchfelder plus diesen Filter und den Trichter, wo dann am Ende das Unternehmen sagt, so aus der höheren Management-Ebene heraus, das ist unsere Roadmap. Da habe ich erlebt, dass uns das dann vorgestellt wurde. Also wir waren damals im Entwicklungsbereich, zu einem Themenschwerpunkt. Wir haben ungefähr 150 Entwicklungsingenieure mit dem entsprechenden Management-Überbau. Und da hat dann der Bereichsleiter uns das vorgestellt und hat gesagt, so, das ist hier die Roadmap. Da sehen wir unseren Bereich so in den nächsten 5 Jahren und da werden wir uns hinentwickeln. Und dann sind 2 Themen passiert. Das eine ist, das dockt überhaupt nicht in meinen Alltag an. Das war so ein bisschen so, na gut, da will er hin. Was hat das mit mir zu tun? Und das zweite ist, und es kam dann hinter ewig ganz anders. Ja, das heißt so nach 2, 3 Jahren, wo dann eigentlich hätte diese Roadmap in Erfüllung gehen sollen, sprich also diese Schritte, die auf dieser Roadmap waren, führte dazu, dass der Markt sagte, nee, wir wollen eine ganz andere Richtung. Und das korrelierte so auch mit dem Bauchgefühl, was wir alle so hatten. Also das war so ein Wünsch dir was. Ich will nicht sagen ohne Realitätsbezug, das wäre jetzt falsch, aber zumindest so ohne, also man hatte so schon unterschwellig das Gefühl, das passt aber nicht mit dem zusammen, was wir so in den Kundenkontakten immer wieder erleben. Ich denke, da fehlt was.
Was fehlt ist, so aus der Ferne gesprochen, wirklich so eine Ferndiagnose, nimm die Leute mit. Ja, du hast eben gesagt, das hat nicht zu dem gepasst, was eure Erfahrung war. Man hat eure Erfahrung nicht abgefragt.
Ja, gar nicht.
Genau.
Das wurde uns einfach vorgehalten und gesagt, so, das ist unsere Roadmap. Und wir standen da alle und, also das war jetzt nicht nur mein persönliches eigenes Gefühl, sondern wir standen da alle und sagten so, na dann.
Genau. Wie hätte man es besser machen können? Involviere die Leute, die permanent beteiligt sind bei der Entwicklung deiner Roadmap. Ja, das ist das, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen zu skizzieren, was, wenn ich solche Ideenprozesse im Unternehmen lostrete, ich frage die Leute, weil die sitzen an den Kunden, die sitzen an den Lieferanten, die sitzen im Markt, ihr lest die Fachbücher, ihr lest die Fachzeitschriften, ihr seid draußen auf den Tagungen, ihr wisst, was los ist. Also möchte ich die doch auch beteiligen. Ich möchte dieses Wissen nutzen, das ich im Unternehmen habe. Und wenn ich das vernünftig mache, dann komme ich nicht in diese Situation, dass ich etwas vorgesetzt bekomme, sondern das Unternehmen war eben bei der Entwicklung beteiligt. Dass das nicht mehr zu der Situation in 2 Jahren passt, das kann dir immer passieren.
Klar, natürlich.
Ja? Das weiß man nicht. Aber was ist dennoch der Nutzen? In dem Moment, in dem ich mir Gedanken über die Roadmap mache, entwerfe ich ja ein Zukunftsbild, einen Plan, wie ich damit umgehen möchte. Das kennen wir das aus dem Projektmanagement. Ein Plan wird sich verändern.
In dem Moment, wo man ihn veröffentlicht, ist er schon veraltet. Ja.
Genau, aber das ist genau Umgang mit Änderungen. Dazu muss ich es aber zunächst mal hinschreiben, dann meine Annahmen, die dazu geführt haben, festhalten und dann muss ich permanent überprüfen. Und jetzt habe ich Transparenz. Jetzt kann ich sagen, oh, schau mal, meine Annahmen haben sie, oder die Welt da draußen passt nicht zu meinen Annahmen, wir müssen etwas verändern.
Wobei ich glaube, das ist eine ganz wichtige Bereitschaft, die dann auch das Management mitbringen muss, weil das ist etwas gewesen, was dann hinter total skurril wurde mit der Zeit. Ja, weil nach 2 Jahren wurde immer noch diese Roadmap propagiert, wobei mittlerweile sogar öffentlich in der Stellungnahme der Kunden gesagt wurde, das ist eine sehr schöne theoretische Idee, wo ihr dahin wollt, aber das passt null mit unseren Strategien, mit unseren Produkten zusammen, was ihr da als System Roadmap für euer System euch überlegt hat. Also das, da hast du 2 ganz wichtige Punkte angesprochen. Das eine ist, ich war damals jung, noch relativ unerfahren, kam von der Uni, ich war da, glaube ich, so 1,5 Jahre im Job. Mhm. Das heißt, ich bekam schon viel mit, man hat schon einen guten Eindruck gehabt davon, was läuft, was passiert da eigentlich, wo denken eigentlich so die Kunden hin mit ihren Systemen. Aber da sitzt du dann zusammen mit Leuten, die 10, 15, 20 Jahre im Beruf sind, wo man sowieso noch so als der kleine Youngster so hier, ach ja, lass den Pfingsten mal reden, der kommt gerade von der Uni. Das heißt, du traust dich auch durchaus nicht, die Klappe aufzumachen. Und ich war jetzt auch nicht der einzige Jungingenieur damals zu der Zeit, der einfach die Klappe nicht aufgemacht hat. Und dann erst im Kaffeegespräch kam das dann immer so zur Sprache, so, da haben sie uns jetzt irgendwas gezeigt und naja, ich weiß jetzt nicht, also ich habe nicht den Eindruck, dass das so der Weg ist, wo unsere Kunden hinwollen. Also man merkte das schon, wir trauten uns aber nie was zu sagen. Also die Fähigkeit, glaube ich, zuzuhören, auch gerade den Leuten, die aus welchem Grund auch immer die Klappe nicht aufkriegen, bei uns war es halt jung, unerfahren im Verhältnis zu den alten Hasen, kann aber durchaus natürlich auch ein gewisser menschlicher Charakterzug sein, dass man eher ein Stück weit zurückhaltender ist und einfach nicht die Klappe so schnell aufmacht, wie das vielleicht du und ich tun hier am Mikro. Ja, aber ist einfach so, die zweite Geschichte eben halt diese Bereitschaft auch einzugestehen, dass vielleicht die Roadmap, die damals mit Sicherheit gut war, sich weiterentwickelt, dass das nie ein finaler Stand sein kann, sondern es muss angepasst werden und das heißt ja, dass es nicht falsch war, aber so an diesem Status quo bis zum tiefen, totalen Untergang festzuhalten, ist irgendwie auch ziemlich blödsinnig. Also dieses Bewusstsein, diese Fähigkeit und auch diese Bereitschaft auch einzugestehen, okay, das war ein Wurf, da wollten wir hin, jetzt müssen wir halt das Steuer mal ein Stück weit korrigieren, der Markt hat sich geändert, vielleicht auch Rahmenbedingungen haben sich geändert. Ja. Wir reden Kernkraftbranche. Deren Roadmap, sage ich mal, das war ja für die nächsten 30 Jahre vorgegeben. So Fukushima, Bundesregierung, zack, zack, ist die ganze Roadmap einfach mal passé.
Genau.
Okay. Wir haben, glaube ich, jetzt schon ziemlich gut den Boden bereitet. So, was ist Innovationsmanagement? Warum macht das Sinn? Warum macht das gerade Sinn für technologische Mittelstand hier in Deutschland? Wieso die aktuelle Situation ist und was so Fallstricke sind? Jetzt versetze ich mich mal wieder in die Rolle so eines Technologieunternehmens, eines mittelständischen Technologieunternehmens und eine Führungsebene, sage ich jetzt mal, die da wirklich Interesse hat. Was wäre so aus der Sicht die 3 besten Tipps, wenn ich mal überhaupt mit diesem Thema in meinem Unternehmen beginnen möchte, um loszulegen?
Mhm. Ganz vorneweg stellen möchte ich ganz gern, ich muss mir überlegen, was will ich eigentlich damit erreichen? Wo sind vielleicht auch meine Probleme, um so einen ersten Schritt festzulegen? Liegen meine Probleme in der Umsetzung von Projekten? Haben wir gefühlt zu wenig neue Ideen in der Pipeline, also neue Innovationsideen, neue Produktideen in der Pipeline. Also hier muss man zunächst mal schauen, wo stehen wir eigentlich, um einen vernünftigen ersten Schritt zu machen. In ganz vielen Unternehmen, auf die wir treffen, beginnen wir damit, die Projektlandschaft aufzuräumen.
Schön.
Ja, das heißt, wir machen ganz einfach, wir machen eine Liste und schreiben alle im Unternehmen existierenden Projekte, Produktentwicklungsprojekte hin. Du wärst überrascht, wie schwierig das manchmal ist.
Das glaube ich dir.
Das heißt, da bist du 2 bis 3 Wochen von Pontius zu Pilatus unterwegs, um die Projekte zu identifizieren. Die haben unterschiedlichen Namen. Das, was du am Anfang für ein Projekt hältst, sind in Wahrheit 3 Projekte und umgekehrt. Dann gibt es Projekte, die kennt keiner, nur der Projektleiter. Manchmal wollen die auch gar nicht, dass die großartig bekannt sind. Ja, also eine wahnsinnige Hürde, diese Projekte einfach nur mal aufzuschreiben und im nächsten Schritt dann mal hinzuschreiben, wer ist denn eigentlich verantwortlich für dieses Projekt? Wer ist der Projektleiter? Wer ist der Auftraggeber? So, das ist das, was ich unter Aufräumen verstehe. Also wirklich hier einfach mal, es ist wirklich ganz einfache Arbeit, hier mal Transparenz zu schaffen. Und dann im nächsten Schritt zu sagen, ja, und wo stehen die Projekte? Haben die jetzt gerade begonnen? Sind die am Ende? Gehen die jetzt gerade in Produktion? Sind die schon marktfähig? Wie lange laufen die denn eigentlich noch? Das ist so die Frage nach der Zeit. Und dann die nächste Frage, was kosten die uns denn eigentlich? Ja, also hier ist nur Schritt für Schritt sich anzunähern, einfach mal Transparenz in seine eigene Projektlandschaft zu bekommen. Das ist so aus meiner Sicht ein sehr vernünftiger erster Schritt in Unternehmen, die so, sagen wir, gar nichts haben. Ein zweiter Schritt ist, sich dann Gedanken zu machen, wie sieht denn unser Innovationsprozess aus? Und da macht es Sinn, wirklich einen Experten hinzuzuziehen. Jemand, der das schon in verschiedenen Unternehmen gemacht hat. Ich möchte nicht sagen, dass man da große Fehler machen kann, aber ein Innovationsprozess muss zum Unternehmen passen. Er muss zur Branche passen. Er muss die Sprache des Unternehmens sprechen und er muss die Gegebenheiten im Unternehmen widerspiegeln. Und da gibt es einfach erfahrene Leute, die das schon vielmals gemacht haben. Wenn ich in ein Unternehmen komme, da gibt es einen Innovationsprozess. Ich sehe, ob das selbst gestrickt ist oder ob da ein Profi am Werk war. Also man sieht es einfach auf den ersten Blick.
Ja, es ist am Ende auch dieses von den Meistern lernen.
Genau, ja. Und da ist es, glaube ich, auch keine Schande zu sagen, ich brauche da jemand, der hieft mich auf die erste Stufe. Ich sammle, wie ich vorhin gesagt habe, Erfahrung damit. Ich verbessere das. Auch hier ist kontinuierlicher Verbesserungsprozess das A und O. Ja? Nur so werden wir besser. Also das wäre für mich der zweite Schritt, wirklich einen durchgängigen Innovationsprozess zu gestalten und dann, ich sage mal, so eine einfache Berichtsebene anzudocken. Also, dass jedes Projekt innerhalb seines Innovationsprozesses einfach berichtet. Wo stehe ich zeitlich, wo stehe ich kostenmäßig und so weiter. Und wenn man dann einen Schritt weitergehen möchte, dann wäre aus meiner Sicht sehr nützlich, sich über diese frühe Phase, wir haben vorhin den Filter genannt, das Ideenmanagement, hier Gedanken zu machen. Und du wärst überrascht, wie viel Ideen auf einmal auf den Tisch kommen, wenn du einfach nur diese frühe Phase der Ideengenerierung, Suchfelder, Ablein, wir haben es vorhin alles im Detail diskutiert, wenn du das einfach nur mal umsetzt, bricht manchmal die Organisation einfach aufgrund der schieren Menge zusammen. Da hilft uns dann der Filter. Ja?
Ja,
da filtern wir dann eben 80% mit der ersten Filterstufe raus. Aber das ist in vielen Fällen dann einfach nochmal so ein Booster. Und der Tipp, ich habe es vorhin gesagt, schon mal beim Fallstricken, bitte, bitte, bitte die Leute mitnehmen. Das ist ganz wichtig.
Ja, Jörg, ich glaube, wir haben insgesamt einen wunderschönen Bogen schon gespannt über das ganze Thema Innovationsmanagement. Eine Frage, die ich so zum Abschluss noch an dich habe, haben wir noch irgendwas vergessen?
Ja, es gibt so einen kleinen Begriff, den den einen oder anderen vielleicht schon mal gehört hat, ist der Begriff des Open Innovation. Ich weiß nicht, ob
oh, ja.
du da schon mal drüber gestolpert
Ja, aber den Begriff schon, aber ich
muss... Kannst du es mir erklären, was nein. Open Innovation
nein,
ist?
Nein, also ich habe ein Bild im Kopf, aber das kann auch komplett falsch sein.
Okay, also Open Innovation ist ja wird für viele so ein bisschen als die Zukunft des Innovationsmanagements oder the next step gehandelt. Open Innovation beschäftigt sich, wir haben eben den Innovationsprozess gehabt, mit der Öffnung des Innovationsprozesses. Wir haben eben beschrieben, wo kommen die Ideen her? Naja, sie kommen aus dem eigenen Unternehmen. Open Innovation sagt, naja, warum sollen wir Ideen eigentlich nur bei unseren eigenen Leuten suchen? Lass uns doch nach draußen gehen. Lass uns die Öffentlichkeit fragen, lass uns Fachexperten fragen, lass uns mit Universitäten zusammenarbeiten, lass uns mit Lieferanten, mit Kunden, mit Wettbewerbern, das ist so die hohe Kunst. Ja, wir reden über Intellectual Property.
Ja, spielt ja, auch rein, natürlich.
Du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn ich mit meinem Wettbewerber gemeinsam ein Produkt entwickle.
Ja.
Ist nicht einfach zu lösen. Kann man aber, ist eine Vertragsgestaltung, braucht aber viel Mut.
Ja? Wobei das ja gerade in der Automobilentwicklung jetzt nicht so der unübliche Fall ist. Also da gibt es eine neue Technologie für ein Fahrzeug, die Idee kommt von dem Automobilhersteller. Da gibt es einen Lieferant, der einen sehr starken Wissensschwerpunkt hat in diesem Umfeld. Keiner von beiden hat dazu eine Lösung. Und beide entwickeln das zusammen. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe einmal schon mal in so einem Projekt mitgemacht. Und da ist das IP-Thema ziemlich heiß. Also am ja. Anfang geht es wirklich um das, wir wollen gemeinsam an einer Geschichte, das war das Kurvenlicht damals, zusammenarbeiten. Und mein Arbeitgeber damals, die Firma, die das Kurvenlicht halt entwickelt hat, und wir haben das umgesetzt, zusammen natürlich mit den Wünschen und Vorstellungen und in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit dem Autohersteller. Und dann kam früher oder später genau das. Und am Ende des Tages gab es nämlich ein Patent, wo ich zusammen mit dem Kollegen aus der Vorentwicklung diesen Algorithmus patentiert hatten fürs Kurvenlicht. Und das war eine heiße Geschichte, weil zu der Zeit wollten die natürlich auch wissen, was habt ihr da algorithmusmäßig eigentlich umgesetzt? Und wir wollten aber eigentlich nicht sagen, weil wir wollten ja dieses Patent machen. Und sobald wir was offiziell gesagt hätten, wäre das mit dem Patent nicht mehr gewesen. Und dann kam noch dazu, eigentlich ist es Software und Software kann es nicht patentieren. Also haben wir das Modell des Algorithmus patentiert. Also es ist eine ganz heiße Geschichte. Aber es funktioniert gut. Und es war super. Es ist gut angekommen.
Es kann funktionieren, aber das genau das, was du eben beschrieben hast, sind so die Situationen, in denen man sehr schnell reingeht. Eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht aus meiner Vergangenheit. Wir hatten zwei Kunden und wir wussten, wenn wir die zusammenbringen, passiert was. Die kannten sich nicht, also die hatten vorher keinen Kontakt. Wir als Berater, kennst du auch, hat natürlich großen Einblick in die Unternehmen und wir wussten, wenn ich diesen Kunden mit diesem zusammenbringe, dann knallt's, da können richtig tolle Dinge passieren. Mit dem einen geredet, wir haben mit dem anderen geredet, und wir könnten uns vorstellen, da einen Kontakt herzustellen. Das haben wir dann gemacht. Es hat geknallt, das heißt, man hat sofort gemerkt, dass da eine Dynamik entstand, da sind die Ideen gesprüht. Wir haben das moderiert. Es ging genau zweimal gut. Und dann konnten die sich nicht einigen, wie man quasi mit wem gehört. Und das ist einfach schade. Ja, weil
total.
Da so viel Energie verbraucht.
Wobei auch da gibt es ja Beispiele, ich muss jetzt auch nochmal die Automobilbranche herziehen, aber das gibt mit Sicherheit in anderen Branchen auch. Es ist in der Automobilbranche unter Zulieferern durchaus üblich, dann Kooperationen zu machen in eigenen neuen Unternehmen.
Ja.
Ich weiß nicht, wer vielleicht von den Hörern kennt, Bär Heller Thermocontrol oder sucht mal bei Google danach. Das ist ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen der Firma Heller und der Firma Bär. Bär, die Kühler herstellt, Heller, die Klimaelektronik herstellt, eigentlich Wettbewerber im alten Marktaufteilung, haben die beiden Firmen irgendwann gesagt, wir lagern nämlich genau den Schritt, der dann konsequenterweise als nächstes war, aus in eine neue Gesellschaft, wo wir 50-50 Anteilshaber sind.
Profitieren beide davon.
Genau. Leoni ist eine ähnliche Gestaltung, es gibt da andere, es gibt auch außerhalb der Branche ähnliche Sachen, aber es ist ein spannendes Thema, weil ich momentan auch mit dem, was ich gerade zu tun und treibe, Moderation und Schulung und so weiter, Mentoring, gerade in der Medizintechnik viel unterwegs bin und ich merke auch sehr stark immer dieses, in dieser Branche ist das ist jetzt B. Braun-Melsungen, okay, Fresenius Medical Care, das sind Konkurrenten. Die tun sich schwer miteinander. Mhm. Also jetzt nicht nur diese beiden konkreten. Ich glaube, das ist eine branchenspezifische Situation, vor allem dort. Mein persönlicher, sehr subjektiver Eindruck. Man ist da unglaublich vorsichtig. Ich denke, es ist in anderen Branchen dann auch noch so. Also dieses überhaupt aufeinander zugehen, ist ein schwerer Schritt. Gut, aber es ist auch die hohe Kunst, denke ich, am Ende des Tages.
Ja. Also ich kann deine Einschätzung teilen. Ich nehme das auch so wahr. Fällt dem Unternehmen wahnsinnig schwer. Wir, die in vielen Unternehmen unterwegs sind, wissen aber, was da passieren kann, wenn das denn mal tun würden.
Ja.
Weil wir eben halt Details, Produkte, Prozesse von beiden kennen und als Externer sehr gut sagen können, hier, ihr würdet zusammenpassen, da geht die Rakete ab.
Ja.
Dennoch fällt es ihnen schwer. Liegt vielleicht auch so ein Stück daran, dass wir einfach, wir sind gewohnt, in unseren Unternehmen zu denken und um unser Unternehmen ist eine Mauer und da ist eine Zugtüre und die Zugtüre ist oben, vor allem wenn der Wettbewerber vorne steht und klopft.
Ja.
Also, und das ist halt eben so diese klassische Denke. Im Open Innovation ist die eben nicht. Ja, Open Innovation sagt, wir öffnen uns ganz bewusst, wir holen Ideen rein und jetzt machen wir wieder den Bogen zum Innovationsmanagement. Open Innovation, wir machen es gezielt. Ja, also ich überlege mir, an welchen Stellen tue ich es, ich überlege mir die Instrumente dazu, Ideenwettbewerbe, groß ausgeschriebene Ideenwettbewerbe ist so eines der Instrumente. Es gibt Partner, die, also quasi Mittler, die ganz da quasi Unternehmen suchen, die zusammenpassen würden, gibt es mittlerweile auch. Aber das ist etwas, wovon ich schon glaube, dass es sehr gut funktionieren wird. Die Unternehmen aber in ihrer Entwicklung noch nicht so weit sind und so mutig sind, das mal zu probieren. Man merkt es immer wieder, hier und da wird es getan. In dem Stile, wie es richtig gut funktionieren würde, leider noch nicht.
Und ich glaube, der erste gute Schritt ist überhaupt mal, sich Gedanken zu machen, ich binde den Kunden, Lieferanten ein.
Ja.
Weil das sind ja sehr inhaltsreiche, wertvolle Quellen, die mir schon ganz viel abbilden.
Ja. Und enge Partnerschaften, die sehr oft über Jahre gewachsen sind. Da gibt es in der Regel eine große Vertrauensbasis. Mhm. Das wäre der erste Schritt. Wie oft triffst du darauf, dass Kunden wirklich ihre Lieferanten oder ihre Kunden eng einbinden im Sinne, also nicht im Sinne eines Zulieferverhältnisses, sondern im Sinne einer echten Partnerschaft?
Ganz ehrlich?
Ja.
Ich habe das noch nicht gesehen.
Ja.
Also ich bin es gewohnt. In meinem Kontext, was ich aber treibe als Unternehmer. Aber bei einem Unternehmen, nee.
Ich habe ein, zwei Beispiele, aber.
Ja, gut, dann machst du aber das ja die ganze Zeit schon genau.
Genau, aber auch da schlummern einfach Potenziale.
Ich würde sagen, ein wunderbares Wort zum Abschluss, da schlummern Potenziale. Jörg, ich danke dir für diese wunderschöne Episode über Innovationsmanagement. Ich habe ganz viel gelernt. Es war für mich unglaublich interessant. Und ich würde sagen, zum Abschluss, wo finden wir dich? Wo finden wir mehr über dich?
Ihr findet mich räumlich in Pforzheim. Da bist du ja hergekommen.
Ja, da sind wir
heute,
genau.
Freut mich sehr. Und ihr findet mich im Internet unter www.projekt-und-innovation.de. Da erfahrt ihr alles über mich. Da gibt es auch einen Blog, in dem ich regelmäßig schreibe, so eben rund allen Themen rund um Innovationsmanagement, Projektmanagement, einfach mal reinschauen.
Wunderbar. Und wenn die Hörer Fragen haben, Feedback haben in den Kommentaren, du guckst auch im Nachgang auch nochmal rein. Also
klar,
meldet gerne. Euch und der Jörg steht da gerne mit Rede, Tat und Antwort auch bereit. Dir, Jörg, vielen Dank.
Ich danke, dass ich dabei sein
und
darf.
Und ich würde sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, vielleicht kriegen wir es wieder hin. Ich danke dir.
Danke dir. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Alles Wissenswerte findet ihr entsprechend in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/75. Ich habe noch ein paar kleine interessante Hinweise für euch. Und zwar, wer mich demnächst als Speaker wieder mal live sehen möchte, ich bin am 20.02.2014 auf dem Embedded Meets Agile Congress in München. Und da werde ich wieder über Lean Systems Engineering und den Stand meines kleinen, Anführungsstrichen, Forschungsprojektes reden. Ich bin ja jetzt seit einigen Zeit sehr intensiv da dran, dieses Thema mal zu fixieren und zu sagen, was bedeutet das eigentlich und was steckt dahinter? Und hatte das ja auch schon im ESE-Kongress besprochen. Die Episode habt ihr ja vielleicht schon gehört. Und da werde ich über den neuen Stand mal ein wenig erzählen, denn es hat sich viel getan. Ich habe hier mit der agilen Szene in Köln mich in den letzten Wochen vor Weihnachten häufiger getroffen und dementsprechend auch Neues in der Diskussion gehabt. Und wenn ich sowieso schon da bin, ihr kennt das von mir, wird es ein Hörertreffen geben in München am 19.02., also den Abend vorher. Alles weitere, Location und Uhrzeit und so weiter, werde ich dann in den Blog stellen unter Hörertreffen entsprechend, sodass ihr wisst, wenn ihr Interesse habt, wo ihr hinkommen könnt. Ja, alle Termine und alles weitere zum Thema Speaking und wo ich irgendwie zu finden bin, findet ihr eben auch auf dem Blog unter zukunftsarchitekten-podcast.de/speaker. Dann habe ich noch ein paar neue Informationen zum Systems Camp 2014, dem Systems Engineering Barcamp in Berlin. Wir sind gerade ganz aktiv dabei. Wir starten jetzt quasi so richtig in die Endphase. Jetzt heute zur Aufnahme der Episode sind es noch gut 3 Wochen und dementsprechend ist jetzt hier die Zielgerade in Sicht. Wir haben mittlerweile 14 Anmeldungen, das heißt die Hälfte der geplanten Plätze ist auf jeden Fall belegt. Es wird somit auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Barcamp, ein tolles Format und bin mal gespannt, was aus der ganzen Geschichte noch wird, weil ich ja vorhabe, ich hatte das ja in der letzten Episode auch schon erzählt, mit dem Podcast ein eigenes Systems Camp Radio oder wie auch immer wir das nennen werden, das ist noch, fixieren wir hoffentlich bald, dann entsprechend online zu stellen, sodass diejenigen unter euch, die nämlich vielleicht nicht können, aus welchen Gründen auch immer, dass ich nachhören können. Das ist so ein bisschen der Antrieb und der Wunsch von mir, gleichzeitig auch eben mit der Möglichkeit, dort sehr viele Fachthemen für euch noch mit unterzubringen in diesem Podcast-Format. Ich bin gerade dabei, das alles hier in die Welt zu setzen. Das ist meine große Aufgabe hier vor dem Camp am 1. Februar 2014, Samstag in Berlin. Also kommt vorbei, ist mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Wir haben auch schon einige Impulsgeber gewinnen können. Allen voran freue ich mich sehr, Tim Wilkens mit dabei zu haben. Er ist ja einer der ganz großen Namen rund ums Systems Engineering, hat ja ein Buch zu SysML geschrieben, ein sehr gutes, was ich ja auch hier schon im Podcast empfohlen habe. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass er dabei sein wird. Michael Malberg, den ihr mit Sicherheit schon kennt hier aus dem Podcast, wird mit dabei sein, hat zugesagt und noch einige weitere. Wir werden das alles auf der Seite des Barcamps, des Berliner Barcamps online stellen, also berlin.systemscamp.org. Da werdet ihr demnächst auch die Impulsgeber finden. Da findet ihr auch die Möglichkeit, euch anzumelden und mit dabei zu sein. Ja, bleibt mir noch ein Punkt über, und zwar, ich hatte es eingangs schon gesagt, der Jörg ist dabei, seinen eigenen Podcast zum Thema Innovationsmanagement aufzuziehen. Und wenn euch eben dieses Thema Innovationsmanagement interessiert und die Episode heute spannend war für euch, geht auf www.innovationsmanagement-podcast.de und abonniert seinen Podcast. Ich freue mich schon sehr, denn dann haben wir demnächst noch einen weiteren podcastenden Ingenieur hier in unserer Community. Zum Abschluss bleibt es mir nur noch, Danke zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, lacht viel, habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht, und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.